Im Irak habe ich eine Ahnung von Wahrheit gefunden. Der Schriftsteller Arnon Grünberg hat das gesagt. Er war selbst 4-mal im Irak, auch als Embedded Journalist während des Krieges. Sein neuer Roman mit dem Titel Der Mann, der nie krank war, spielt zum Teil in Bagdad. Arnon Grünberg ist heute bei uns zu Gast. Herr Grünberg, Sie zitieren hier den russischen Schriftsteller Isaac Babel. Eine Ahnung von Wahrheit, das ist ein Zitat von ihm, das Sie übernommen haben. Was für eine Ahnung von Wahrheit haben Sie denn im Irak gefunden?
Ja, gut, dass Sie Isaac Babel erwähnen. Also Isaac Babel hat ja über die polnisch-russische Krieg geschrieben. Dieses Zitat stammt aus einer Geschichte über de Maupassant, der französische Schriftsteller, und sein schreckliches Ende. Die Ahnung von Wahrheit ist, dass es eine Wirklichkeit gibt, eine Welt, ein Leben, der nicht friedlich ist, grausam, gewaltsam, oft sadistisch, die wir nicht ganz im Griff kriegen können. Und es ist so leicht zu vergessen, hier in Köln oder Amsterdam oder auch New York, wie nah solche Welten sind und wie, wieder das große Wort Wahrheit, wie viel Wahrheit in so einer Welt zu finden ist oder wie wahr diese Welt ist oder was es für Wahrheit, was über uns Menschen sagt. Es geht ja auch über das Menschbild. Was ist ein Mensch?
Also dieser Begriff Wahrheit ist ja in unserer Gesellschaft relativ verkommen in der westlichen Gesellschaft. Da gibt es diesen Begriff authentisch. Alles, was authentisch ist, ist wahr. Aber die Authentizität ist eine blöde Erfindung, oder?
Absolut. Das ist ja auch ein Flucht, um gewisse Wörter nicht mehr zu benutzen. Oder es ist ein Versuch, um das Richtige, das Aufrichtige von das Gespielte zu unterscheiden. Und wenn man zu viel Wert legt auf das Authentische, vergisst man auch, wie wichtig das Spiel ist. Und dass wir alle, wir haben ja, unsere Identität ist ja auch verkrümmelt. Wir gehen in die Arbeit, da sind wir Sekretärin oder Lektorin oder Lektor, dann gehen wir zu Hause. Wir sind nicht überall dieselbe Person. Und das Glauben an das Authentische ist irgendwie auch ein Absage an etwas, was für mich sehr wichtig ist im Leben von Menschen, das Spiel. Menschen spielen, und das nicht negativ, das ist, was sie machen müssen in unserer Gesellschaft, in viele Gesellschaften, um zu überleben.
Aber man sagt das heute, das war jetzt authentisch oder der war authentisch. Damit meint man ja etwas Bestimmtes. Aber man äußert eigentlich nur einen Machtanspruch, denn man meint damit, der hat Recht, der hat die Wahrheit gesagt, weil er authentisch war.
Der belügt uns nicht, das ist auch das Problem. Man sagt sich das auch über Politiker, die Tränen sind richtig, das sind aufrichtige Tränen. Und es ist auch ein Machtanspruch, sicher, gut, dass Sie das erwähnen. Es ist etwas, als ob man ins Theater geht und dann sagt, also der Schauspieler, der Figur, King Lear, ist authentisch. Und dann vergisst man, dass da ein großartiger Schauspieler King Lear gespielt hat. Ja.
Eigentlich leben wir in einem Ausnahmezustand. Diese friedliche Sicherheit hier, dieser Wohlstand, worin wir leben, ist eher die Ausnahme und das Merkwürdige. Und das dort im Irak, das ist das Wirkliche. Das ist auch ein Zitat von Ihnen. Mhm. Wieso leben wir hier im Ausnahmezustand und im Irak ist das Wirkliche?
Wenn man die Geschichte von Europa ansieht, dann ist es eigentlich unglaublich, dass wir schon so lange Zeit in Frieden und Wohlstand leben. Das ist eine Ausnahme und es ist sehr leicht, das zu vergessen. Und es ist sehr leicht zu denken, dass das immer schon so war und das auch nie anders sein werden kann. Also die Geschichte von der Menschen ist ja voll von Kriegen und von Gewalttätern. Und Frieden ist eigentlich auch, vielleicht auch, weil Historiker mehr interessiert sind an Kriege als an Frieden. Aber wirklich, ich glaube, das ist nicht nur ein Fehler von Historikern, ist auch eine Tatsache, dass es immer wieder Kriege gab. Und leider sind die Kriege nicht zu Ende, glaube ich. Und dass man sagen muss, diese Friede und Wohlstand, das Leben, was wir hier führen, ist eine Ausnahme. Es ist nicht das Einzige. Und vielleicht auch nicht, das Wahre würde ich etwas zögern, aber ich glaube, das Akzent liegt auf dem Wort Ausnahme. Es ist schon außergewöhnlich.
Und das ist uns meistens nicht bewusst. Wir begreifen eher unsere Situation als die normale Situation, mhm, genau, und vergessen, wie viele Kriege es in der Welt gibt. Und nun schicken Sie in Ihrem Roman Der Mann, der nie krank war, einen Schweizer in den Irak, ein Mann, der die Sicherheit über alles liebt, bis zur Selbstaufgabe ein durch und durch abgesichertes Leben lebt. Der muss im Irak doch ein böses Erwachen erleben, oder?
Naja, er glaubt nicht. Er geht ja dahin, um seine Karriere weiter aufzubauen um etwas Schönes zu bauen, um die Iraker auch zu helfen, das Land wieder aufzubauen. Man kann ihm vorwürfen, er ist naiv, aber ich würde sagen, dann sind viele von uns naiv. Und dann sind auch viele, man kann auch diese ganze Intervention naiv nennen, entweder in Afghanistan, Irak oder auch in viele andere Länder. Also die Tatsache, dass man glaubt, Leute irgendwo anders helfen zu können, ist ja vielleicht oft etwas naiv, vor allem wenn man sich nicht genug auseinandergesetzt hat mit der Situation im Land, mit der Kultur im Land und die Geschichte.
Sie leben selbst in New York. Sie sagten gerade, die Intervention im Irak, auch der Irakkrieg, waren naiv. Begreifen die US-Amerikaner jetzt, dass es ein großer Fehler war, damals in den Irak einzumarschieren?
Doch, ich glaube schon. Die ganze Politik von Obama ist eine Reaktion gegen Bush und gegen die beiden Kriege, die Bush geführt hat und die leider, muss ich sagen, nicht sehr erfolgreich waren. Denn auch in Afghanistan ist es ja nicht ein wirklich gelungenes Land herausgekommen. Im Gegenteil.
War dieser Krieg im Norden des Iraks, den wir gerade erleben, nicht vorherzusehen? Der Konflikt zwischen den Stämmen, zwischen Sunniten und Schiiten und Islamisten, musste das nicht irgendwann eskalieren?
Vielleicht, aber da muss ich Sie fragen, wie viele Leute wussten vor dem Irakkrieg überhaupt etwas über den Unterschied zwischen Sunniten und Schiiten? Das war uns, das war mich jedenfalls nicht bekannt und viele auch nicht. Wir wussten nicht, dass diese Stammenunterschiede, diese religiöse Kriege, dass die so wichtig sein werden. Und das, man muss auch sagen, dass in Irak, was sich da abspielt seit 2004/2005, ist eigentlich ein Krieg, grob gesagt, zwischen den Iran und Saudi-Arabien. Und das sind nicht nur die Leute da, die werden ja auch von draußen beeinflusst. Das wird ja auch über Jugoslawien gesagt. Du hast gesagt, das ist eben alt, dass die Leute können, das ist im Blut. Das glaube ich, das ist alles Unsinn. Man braucht immer Politiker, man braucht Waffen, man braucht etwas, um das zu provozieren.
Also habe ich das richtig verstanden? Der Krieg im Irak ist ein Krieg zwischen Iran und Saudi-Arabien?
Ist es, ich sage nicht Neues, es hat noch für ein paar Tage in The Guardian gestanden, ist ja teilweise finanziert von Saudi-Arabien. Und die Schiiten werden ja teilweise geholfen, oder nicht teilweise, von Iran. Also es geht, und Saudi-Arabien ist eine von diesen Ländern, der wirklich in Iran der große Feind sieht. Ich war im Juli für einen Monat in Ägypten und ich habe mich gewundert, wie in die offizielle englischsprachige, ich spreche keine arabische Zeitungen da, wie groß die Hass ist und wie viel Hass und Argwohn gesprochen wird über die Schiiten. Das ist Ägypten, das kann nicht Saudi-Arabien, aber trotzdem.
Also ja. Eine sehr komplizierte Situation, ja. Wenn man fragt, worum geht es eigentlich?
Sehr kompliziert.
Es geht unheimlich um religiöse Konflikte.
Aber auch um politische. Die beiden sind ja wie oft nicht sauber voneinander zu trennen.
Also Iran und Saudi-Arabien.
Die Kurden spielen eine Rolle, Türkei, Amerika.
Gibt es da irgendeine Hoffnung für den Irak oder den Nahen oder Mittleren Osten? Oder haben sich die Konflikte so verzahnt, dass es keine Lösung gibt oder geben kann?
Es ist zu einfach zu sagen, es gibt keine Lösung. Aber ich weiß nicht, wie man das machen muss. Ich glaube, Obama war recht, um nicht Militär einzugreifen in Syrien. Aber das Problem ist ja auch, desto mehr Blut vergossen wird, desto mehr der Ruf laut wird um Rache. Ich glaube, wenn man die Lösung herbeiführen will, muss man sagen, dass man etwas Gerechtigkeit aufgeben muss, um die Friede zu bewahren. Das ist ja auch die ich glaube, eine der wichtigen Lektionen vom Christentum, dass man manchmal Gerechtigkeit weniger wichtig ist, als Sie wissen das viel besser als ich, als die Frieden. Dass man nicht immer sagen kann, also ich habe recht, ich schlage zurück, aber dass man sagt, okay, ich schlage nicht zurück, um die Frieden zu bewahren.
Das ist das, die andere Wange hinzuhalten, was aber nie gelingt. Also das ist nicht der Impuls, der im Menschen drinsteckt, oder?
In meinem Buch schon.
Wieso?
Ich glaube, das ist der Impuls von Samarendra. Es gibt ja auch diese Diskussion, der ist für mich sehr wichtig. Er kommt wieder zurück nach Zürich und dann fragen die Leute, was wäre, wenn dein Folterer, sagt man Folterer auf Deutsch, Folterer?
Dein Folterknecht oder so.
Dein Folterknecht hier reintritt. Was wirst du machen? Oder sagen, ich würde so unauffällig wie möglich herausgehen. Und dann wird ihm gefragt, willst du dich nicht rächen? Und er sagt, das ist ein Wort, was man nur benutzen kann, wenn man ein Außenstehender ist, wenn man das nicht selbst mitgemacht hat. Er will sich nicht, er will einfach weiterleben.
Und zugleich beschreiben Sie diese Kultur aus Sicht des Ostens als eine verweichlichte Kultur, sie fragen einfach, sind wir die Dinosaurier der menschlichen Rasse dazu verurteilt, sich selbst abzuschaffen, eben weil wir uns so verhalten?
Das ist ein Paradox. Stimmt. Es gibt da auch in mir zwei Stimmen. Einerseits finde ich diese Haltung von Sam völlig verständlich und völlig moralisch auch wichtig, aber auch psychologisch verständlich. Ich glaube, es ist wirklich ein Irrtum zu denken, dass sicher eine Gesellschaft braucht irgendwie Gerechtigkeit, aber auf einer symbolischen Ebene. Aber wenn ihr Sohn und ihre Tochter ermordet wird und der Mörder wird hingerichtet, das ist doch kein Trost über Trost. Das glaube ich nicht. Das kann ich nicht nachfühlen. Das kann ich nicht. Ich bin ja Schriftsteller. Es ist meine Arbeit, um gewisse Sachen nachzufühlen, nachzuempfinden, um mich zu identifizieren in andere Leute. Ich glaube, das kann kein Trost sein. Denn der Tatsache, dass ihr Kind ermordet ist und nicht mehr lebt, wird nicht wieder gut gemacht, indem der Mörder geschlachtet wird.
Aber trotzdem gibt es diesen Rachereflex. Also wenn das jemand meinem Kind antun würde, dann zittert meine Faust, die zuschlagen möchte, diesem Menschen ins Gesicht.
Interessant, das verstehe ich, aber die Rachereflex ist doch auch ein primitiver Reflex.
Ja, er ist da.
Aber wir versuchen uns selbst doch zu zivilisieren, um weiterzukommen, um das Primitive zu überwinden. Ist das nicht auch eine der Aufgaben von Religion, welche Religion auch immer?
Natürlich, da bin ich mit Ihnen ganz einer Meinung. Trotzdem beobachten wir jetzt, wie die Islamisten, wie diese Kraft da entsteht, diese Energie, die so gewalttätig ist, dass sie uns so angreift, bis hin zur Bedrohung, bis hin zur Vernichtung.
Vernichtung will ich nicht sagen, aber es stimmt, ich bin kein hundertprozentiger Pazifist. Ich bin vielleicht gar kein Pazifist. Ich glaube, man braucht eine Armee, man muss sich im Notfall auch Gewalt ausüben können. Als Staat, auch als Individu vielleicht. Aber obwohl ich im Individu falle, bin ich mich gar nicht so ganz sicher. Aber es ist immer eine Notlösung und es ist immer eine Niederlage. Eine militärische Lösung heutzutage, in heutzutagen Konflikte, sind keine politischen Lösungen. Entweder wir machen Genozid, aber das ist gut. Das ist etwas, was wir zu Recht nicht wollen. Also sonst ist es wirklich immer eine Niederlage und ein letztes Mittel. Und ich glaube, man soll nicht zu leicht sagen, das sollen wir benutzen. Aber es stimmt, ich glaube, und das ist auch erwähnt in diesem Buch, das Glaube, dass unser Zustand sich nie ändern kann, ist Leichtsinn und das ist eine gefährliche Auffassung. Das stimmt.
Also wir müssen darauf Acht geben. Das ist ein sehr zartes Gebäude, in dem wir leben und in dem wir uns aufhalten. Haben Sie manchmal Angst, dass diese Kultur, die ja auch sehr erstrebenswert ist, diese friedliebende Kultur, in der wir leben, dass die untergehen könnte?
Ich habe Angst, dass viele Dämonen aus Europa aus dem letzten Jahrhundert nicht ganz weg sind und wieder aufkommen würden, ja.
Welche Dämonen?
Von übertriebenem Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus, all diese Dämonen.
Würden Sie noch einmal in den Irak fahren? Sie waren viermal dort. Könnten Sie sich vorstellen, noch einmal dahin zu fahren? Oder würden Sie sagen, das reicht, das ist ja große Gefahr.
Ich möchte gerne, sicher, aber ich bin vorsichtig, aber, und es gibt auch Gefahren hier. Überall gibt es Gefahren. Das Leben ohne Risiken ist ja eine Illusion. Ich möchte sehr gerne noch, vor allem noch, ja, sehr gerne. Aber dieses Jahr schaffe ich es nicht mehr, aber hoffentlich nächstes Jahr, ja.
Weil Sie in diesem Jahr zunächst auf Lesereise gehen.
Zunächst auf Lesereise und dann auch, ja, genau.
Dürfen wir auch erwähnen, Sie sind am 10. September auch nochmal in Köln, ja, im Literaturhaus. Dort gibt es auch noch eine Lesung. Arnon Grünberg, der Mann, der nie krank war, außerdem sicher auf der Buchmesse und anderswo in Deutschland unterwegs. Ja. Vielen Dank, Arnon Grünberg. Der Mann, der nie krank war, so heißt sein Roman. Ein hochspannendes, ein tragisches, auch ein absurdes Buch, das manchmal an Kafka erinnert, weil der Schweizer dort kafkaeske Situationen erlebt. Erschienen ist es im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Das Buch hat 237 Seiten und es kostet 18,99 €. Danke.
Vielen Dank.